Damit kommt in dem Predigtext mal wieder die Fantasy-Freunde auf ihre Kosten. Fantasy, ich weiß nicht, was ihr damit verbindet. Herr der Ringe, vielleicht auch Star Wars, alles Mögliche, kann man viel reinpacken. Und grundsätzlich ist es ja so, dass vermutlich etliche Motive aus dem Buch, aus dem heute der Predigtext ist, letztlich daherkommen. Die meiste ahnet es geht um die Offenbarung. Und so manche Anleihe kommt in Fantasy-Literatur vor. Jetzt ist es aber so, wer so richtig gutes Fantasy-Buch schreibt oder wer so komplette Welt erschaffen kann, dem hat Gott sehr viel Fantasie in den Kopf reingelegt. Und er konnte aus seinem Kopf raus diese Welt erschaffen. Das ist eine besondere Gabe, die nicht viele Menschen haben. Wenn ich so ein Buch schreiben würde, wird es wahrscheinlich viele Ecke und Ende irgendwie haken und wird es irgendwie nicht passen. Bei so einem Herr der Ringe, da passt es irgendwie, diese Welt. Aber der, von dem wir jetzt gleich den Predigtext hören, der Johannes, der war gar nicht unbedingt einer, der in seinem Kopf so viel Idee hatte und so eine sprudelnde Fantasie, sondern bei ihm war es andersrum. Er hat eigentlich ganz andere Aufgaben gehabt. Er war Prediger, Evangelist, manche sagen, war ein Bischof in Kleinasien. Er wollte Jesus groß machen und hat eigentlich gar nicht das Ziel gehabt, irgendwelche kreative Bilder zu entwickeln. Aber ihm ist das passiert. Es war also andersrum wie beim Fantasy-Autor. Gott ist ihm begegnet. Und er hat sich nicht tolle Bilder überlegt, sondern er hat es gesehen. Und Gott hat ihm in der Situation seine Wirklichkeit gezeigt. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt bei der Offenbarung, dass wir auch verstehen, da kriegt der Johannes und damit auch mir einen Einblick in Gottes Wirklichkeit und auch in seine Herrlichkeit. Und jetzt lese ich mal den Abschnitt. Offenbarung 1, Vers 9 bis 19. Ich, Johannes, euer Bruder, teile mit euch die Bedrängnis und die Hoffnung auf Gottes neue Welt und die Standhaftigkeit, die Jesus uns schenkt. Ich wurde auf die Insel Patmos verbannt, weil ich die Botschaft Gottes verkündet habe. Alles, wofür Jesus als Zeuge einsteht. Am Tag des Herrn nahm der Geist Gottes von mir Besitz. Ich hörte hinter mir eine laute Stimme, die wie eine Posaune klang. Sie sagte, schreib das, was du siehst, in ein Buch und schick es an die sieben Gemeinden in Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Ich wandte mich um und wollte sehen, wer zu mir sprach. Da erblickte ich sieben goldene Leuchter. In ihrer Mitte stand jemand, der aussah wie der Sohn eines Menschen. Er trug ein langes Gewand und hatte ein breites goldenes Band um die Brust. Sein Kopf und sein Haar strahlten wie weiße Wolle, ja wie Schnee. Seine Augen brannten wie Flammen. Seine Füße glänzten wie gleißendes Gold, das im Schmelzofen glüht. Und seine Stimme klang wie das Tosen des Meeres. Er hielt sieben Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne am Mittag. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seinen Füßen zu Boden. Er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, hab keine Angst, ich bin der Erste und der Letzte, ich bin der Lebendige. Ich war tot und doch nun lebe ich in alle Ewigkeit. Ich habe Macht über den Tod und die Totenwelt. Schreib alles auf, was du soeben gesehen hast und was dir noch offenbar wird über die Gegenwart und über das, was in Zukunft geschehen wird. Soweit also das, was Johannes geschaut hat, ganz am Anfang der Offenbarung. Wo war Johannes? Er war auf der Insel Patmos. Ich habe nachgeschlagen, ist heute Insel mit 3000 Einwohnern, gehört zu Griechenland, ist so an der kleinasiatischen Küste. Was hat er dort gesucht, was hat er dort gemacht? Er hat nicht Urlaub gemacht, es wäre bestimmt schön, dort mal Urlaub zu machen. Vielleicht hat es jemand schon mal gemacht. Er wollte auch nicht baden, sondern er war wahrscheinlich etwas genervt, dass er sich dort aufhalten musste. Am Ende der Welt, könnte man sagen, aus damaliger Sicht. Und zwar deswegen, weil die römischen Machthaber gesagt haben, wir wollen den loswerden. Er hat von Jesus erzählt und war für die Gemeinden da. Und es hat den dortigen Herrscher nicht gepasst. Und ihre jetzt letztlich doch etwas freundlichere Lösung war, ihn auf diese kleine Insel zu schicken. Und deshalb ist er dort. Und wahrscheinlich hat er sich wirklich gefragt, wann darf ich endlich zurück und warum muss ich hier in dieser Pampa sein, wo ich doch so wichtige Aufgabe habe, um die Botschaft von Jesus weiterzusagen und die christlichen Gemeinden zusammenzuhalten. Er schreibt, dass er mit allen Christen damals drei Dinge teilt: Bedrängnis und dann Hoffnung auf die neue Welt und Standhaftigkeit, die Jesus schenkt. Ich glaube, schöne Beschreibung letztlich. Das erste ist das, was die Christen damals bedroht hat. Bedrängnis, die Luft zum Atmen wird enger. Das war ja die erste Christenverfolgung unter Domitian, wo noch nicht so klar war, wo geht es hin. Lässt es wieder nach? Wird es besser oder wird es schlimmer? Aber sie haben gemerkt, die Situation für die Christen wird schwieriger. Und dann aber die zwei positive Dinge. Er hat die Hoffnung auf die neue Welt. Also die Welt ist nicht alles, egal ob sie sich gut oder schlecht entwickelt. Und er sagt, wir sind standhaft. Und jetzt nicht standhaft, weil wir so toll sind oder so stark, sondern weil es Jesus schenkt. Und das sind die Dinge, die so prägend waren damals und die vielleicht auch für Christen oft oder sogar immer prägend sind. Und jetzt also unser Johannes mit seinem Vertrauen auf Jesus, der sich aber die Frage stellt, was soll ich in dieser blöden Insel? Oder er saß, später haben wir gesagt, er saß in einer Höhle, kann man glaube ich heute auch noch anschauen. Was soll ich in der blöden Höhle? Ich will doch eigentlich zurück. Und dann mit diesem Wunsch auf dem Herzen, dass er wieder von Jesus erzählen kann, ist es plötzlich so, dass Jesus ihm was erzählt oder ihm was zeigt, nämlich seine Herrlichkeit, seine Wirklichkeit. Und dann kommt diese tolle Beschreibung, so wie er Jesus gesehen hat. Es ist, denn die wissen, ob ich malen kann oder nicht, die wissen, dass ich nicht malen kann, deshalb kann ich es leider nicht aufzeichnen. Also ist bei mir Niveau Kindergarten oder so. Ich habe mir es hier aufzeichnet, aber ich lasse den Zettel gleich verschwinden, dass niemand sieht. Aber es ist ein tolles Bild. Also, was zeichnet Jesus aus? Zum einen ist es so, er hat einen goldenen Gürtel. Also ich stelle mir das so vor wie bei so einem Judo-Fuzzi. Da gibt es ja, glaube ich, keinen goldenen Gürtel. Also bei so einem Judo-Sportler, Fuzzi ist ja schlecht. Also hier ein goldener Gürtel. Und auch sonst goldene Augen. Und die Füße, die sind sogar so golden, dass er sagt, es ist so, wie wenn Gold geschmolzen wird. Also ich habe eher so vor meinem inneren Auge von einem Hochofen, wo da das, wo das Eisen rausläuft, das ist ja schon beeindruckend. Das ist so das eine. Und dann heißt Jesus strahlt, das ganze Gesicht strahlt wie der Schnee. Und jetzt nicht wie so ein Schnee heute, sondern so wie wenn es minus 20 Grad hat und dann die Sonne rauskommt. Das ist das Bild. Also alles total beeindruckend, alles strahlt und alles herrlich. Und das Ganze wird dann verbunden mit einer Posaune. Das ist ja so ein Weckruf, auch damals schon. Im Hintergrund ist das Schofarhorn. Das hört sich nicht so schön an, aber da wacht jeder auf, wenn man das hört. Also es ist auf jeden Fall, der muss da jetzt hinschauen. Es geht gar nicht anders. Und dann ist es so, dass zwei Aspekte auch noch mit drin sind, die sagen dann, finde ich, sogar noch mehr über Jesus. Und zwar das eine, in seiner rechten Hand hält er 7 Sterne. Das ist ja was, was wir nicht hinkriegen. Also wir können, das ist ja eigentlich lächerlich. Wir sind gerade wir haben es zum Mond geschafft. Das ist ja eigentlich der popligste von alle Planeten. Es ist ja nicht mal ein Planet. Das ist der größte Witz im Weltall, den konnten wir mal erreichen. Und hier heißt es jetzt, Jesus hält 7 Sterne in der Hand. Das ist für uns unmöglich. Und später wird dann erklärt, worum es bei den Sternen geht. Die stehen symbolisch für die 7 Gemeinden. Und das ist, glaube ich, jetzt schon ein sehr wichtiger Aspekt. Jesus in seiner ganzen Herrlichkeit und seiner ganzen Pracht hält uns, hält die Gemeinde in seiner Hand. Und die rechte ist ja noch besonders wichtig, bis heute auch, wir geben uns auch die rechte Hand. Das, was Jesus wichtig ist, das sind die, die zu ihm gehören und die hält er in seiner Hand, die hält er fest und um die kümmert er sich. Und dann ist es noch so, kann ich mir persönlich jetzt nicht so richtig vorstellen, dass aus seinem Mund ein zweischneidiges Schwert geht. Das Bild, denke ich, kommt auch im Hebräerbrief vor, dass nämlich das Wort von Gott so wie ein zweischneidiges Schwert ist. Also ganz scharf und dass es uns trifft und dass es uns bewegt und verändert. Und ich glaube, wenn man die ganze Offenbarung durchguckt, was der Johannes dann alles noch sieht und was er hört, dann ist es so, dass uns vieles auch bis ins Mark trifft. Die Offenbarung ist, glaube ich, ein Buch, wo man manchmal auch sagt, ja, was soll mir denn das jetzt sagen? Und manchmal sagt man vielleicht auch, das ist aber seltsam, da kann ich gar nichts damit anfangen. Und trotzdem trifft uns vieles. Und mich trifft vor allem immer diese Grundbotschaft von der Offenbarung, auch wenn es euch oder wenn es dir als Christ schlecht geht. Und wenn du Probleme hast, dann gehörst du in die Hand von Jesus und die Herrlichkeit von ihm, das ist das, was eigentlich zählt. Und am Ende, wenn alles mal vorbei ist und wenn Jesus wiederkommt, dann wird es für alle sichtbar, dass er wirklich herrlich ist und wunderbar und dass er uns liebt. Ich glaube, das ist so die Grundbotschaft von der Offenbarung und das Wichtigste überhaupt. Es geht um Gottes Wirklichkeit und seine Sicht, dass er uns in der Hand hält und dass aus seiner Sicht viele Dinge, die uns hier belastet, eher kleine Probleme sind. Muss man vielleicht auch ehrlich sagen, in unserem Land oder in unserer Situation sind viele Probleme noch kleiner wie die Probleme, die die Gemeinde damals hatte oder heute verfolgte Gemeinde haben in andere Länder. Also hier das große Bild von Jesus, herrlich, wunderbar, golden, weiß, strahlend. Und dann aber er redet uns an und trifft uns und er hält uns in seiner Hand. Und jetzt die Frage, wie reagiert man auf sowas? Ich weiß nicht, wer sowas Ähnliches schon mal gesehen hat. Es ist ja so, dass Gott auch uns noch solche Dinge zeigt. Da gibt es glaube ich Leute, die das wirklich auch sehen. Ich gehöre da nicht dazu, gebe ich zu. Aber wenn ich es lese, kann ich mir vielleicht überlegen, wie hätte ich reagiert. Bei Johannes ist so, er fällt wie tot auf den Boden. Das muss ja schon eine beeindruckende Persönlichkeit gewesen sein, Johannes, der Jesus erlebt hat als Jünger und der ja damals dann bei der Verfolgung unter Domitian schon ziemlich alt war. Der hat viel erlebt und der hat vor allem auch die Verfolgung erlebt, aber wo es ihn richtig umhaut, das ist, als er hier Jesus sieht. Als er diese Vision hat, da kann er nicht mehr weiter, ich fiel auf den Boden und war wie tot. Wahrscheinlich ist es so, wenn wir Gottes und wenn wir Jesu Herrlichkeit sehen, dass wir dann einfach nicht mehr anders können, wie umzufallen. Wir sind geblättet, wir können es nicht mehr einordnen in das, was wir sonst so erleben. Und dann ist es so, in der Situation, dieser herrliche und großartige Jesus, gold und weiß und klar, genau der sagt dann, fürchte dich nicht, und er legt seine Hand auf die Schulter von Johannes. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft von dem Text, dass wir nicht sozusagen den Jesus, den wir hier auf der Welt erleben und der sich uns als Freund vorstellt und der uns im Leben begleitet. Bei Johannes war es ja so, dass Johannes der Lieblingsjünger von Jesus war. Die hatte eine besondere Freundschaft miteinander. Und dieses Persönliche, so wie wir doch Gott auch erleben als unseren Freund, dass das nicht der Gegensatz von der Herrlichkeit Jesu ist, sondern dass das zusammengehört. Also nicht auf der einen Seite Jesus im Himmel, der Auferstandene, der nichts mit uns zu tun hat, weil er so herrlich ist und so großartig, sondern genau der herrliche Jesus, der Auferstandene, der kümmert sich um uns und der geht auf uns zu. Oder in dem schönen Bild hier, der legt seine Hand auf unsere Schulter. Das heißt doch, wir haben keinen Grund, Angst zu haben vor Jesus. Wir haben keinen Grund, dass wir Sorgen haben, wenn es um die Beziehung zu ihm geht. Sondern wir können durch das hier wissen, die Herrlichkeit und die Macht von Jesus und seine Freundschaft und seine Liebe, die gehören zusammen. Was flößt uns Furcht ein? Nochmal zurück zu der Frage. Ich denke nochmal das Stichwort der Bedrängnis. Das war das, was die Christen damals erlebt haben, dass von außen die Probleme auf sie eingestürmt sind. Und das macht uns, glaube ich, hier dann doch auch wieder aus, dass nicht alles glatt läuft. Und dass wir immer wieder Dinge haben in unserer Familie oder persönlich mit unserer Gesundheit oder mit unserer Seele, mit unserer Psyche oder am Arbeitsplatz oder in der Gesellschaft, wo mir einfach Angst regt und denkt, wie soll man das hinkriegen? Wir haben es eigentlich nicht in der Hand. Und wenn wir uns das dann klar machen, nicht wir müssen das in der Hand haben, die Zukunft und unser Leben, unsere Familie, uns selber, sondern Jesus hat uns in der Hand und er ist der Auferstandene und er hat die Macht und er wird am Schluss das auch zum guten Ende bringen, dann ist es, glaube ich, so, dass uns das doch Kraft und Hoffnung geben kann. Hoffnung auf die neue Welt. Und das andere nochmal, was am Anfang stand, war die Standhaftigkeit, die Jesus uns schenkt. Amen.